egal wie man sich ernährt, also wenn man sich noch so verloren ernährt, alleine dadurch, dass auch in den billigsten Tankstellenprodukten kommt häufig auch Vitamin C als Konservierungsmittel zum Einsatz. Das heißt, ein bisschen Vitamin C bekommt jeder und das liegt über diesen 80 Milligramm. Und das wird als Referenzwert genommen. Und davon 15% mache ich in ein Produkt rein und dann darf ich diese Dinge schreiben. Das ist natürlich völlig absurd, weil 80 Milligramm, mit 80 Milligramm normalisiert man nicht sein Immunsystem. Wenn das Produkt in Deutschland abgefüllt ist, also der letzte Verarbeitungsschritt vom Produkt in Deutschland passiert, dann darf ich sagen, hergestellt in Deutschland. Ist es juristisch richtig, ist fachlich richtig, aber macht es die richtige Vorstellung im Kopf vom Empfänger?
Und jetzt nach deiner Erfahrung, hast du das Gefühl, die Pharma zieht da schon so ein bisschen Fäden im Hintergrund und hat einen Einfluss drauf? Willkommen zurück zum Schnell, einfach, gesund Podcast. Ich habe heute den Norman im Gespräch. Er ist Gründer und Inhaber von Science for Health, einer Firma, von der du vielleicht schon mal gehört hast, wenn du diesem Kanal oder diesem Podcast folgst, mit der wir auch schon länger zusammenarbeiten, weil wir auch einfach von der Transparenz, der Ehrlichkeit und Qualität der Produkte überzeugt sind. Und ich persönlich tausche mich immer gerne mit Norman aus, einfach weil ich seinen Wissensschatz, seine Erfahrung in dieser ganzen Nahrungsergänzungsmittelbranche so sehr schätze. Und im heutigen Gespräch werden wir uns mal so ein bisschen drauf fokussieren, was eigentlich hinter den Kulissen von Nahrungsergänzungsmitteln wirklich vor sich geht. Was hat's mit Qualität auf sich? Wo wird vielleicht getäuscht? Wie sieht das Ganze vielleicht auch rechtlich aus? Was darf man wirklich draufschreiben und was können die Produkte wirklich? Ich könnte mir niemanden besseren vorstellen als Norman, um über diese Themen zu sprechen.
Ja, hallo und danke. Und erstmal eine kleine Korrektur. Ich habe die Firma nicht alleine gegründet, sondern zusammen mit Luisa Gleichauf, meine Geschäftspartnerin. Wir machen das wirklich 50-50, das heißt, wir alle größeren Entscheidungen werden von uns beiden täglich diskutiert und zumindest ist es so ein Gemeinschaftswerk von uns beiden. Und sie ist auch die Biochemikerin mit Abschluss, also die fachlich da noch tiefer drin ist und ich mache mehr so die physikalische Welt und die Infrastruktur der Firma.
Mhm. Ja. Also dieses wusste ich gar nicht, dass ihr euch das so ergänzt.
Ja, absolut, ja.
Ich würde eigentlich gleich gerne mit dir von ins Thema reingehen und einfach mal fragen, was sind denn Nahrungsergänzungsmittel eigentlich rechtlich? Und was dürfen sie vielleicht auch aussagen, was dürfen sie gar nicht?
Ja, also die Nahrungsergänzungsmittel sind ein Teil der Lebensmittel. Das heißt, die unterliegen den Bestimmungen der Lebensmittel. Es gibt dann noch eine, in Deutschland eine NEMS-V, also eine Nahrungsergänzungsmittelverordnung und da ist definiert, was in Nahrungsergänzungsmittel drin sein darf. Das ist eine Positivliste. Das heißt, es ist nur erlaubt, was in dieser Liste steht und alles, was nicht auf der Liste steht, ist nicht erlaubt. Das, du siehst vielleicht schon ein bisschen das Grinsen bei mir. Das wäre ja alles ganz einfach, aber in der Realität ist es so, dass Dinge, die reguliert sind, zum Teil nicht eingefordert werden von Behörden. Andere Dinge, die gar nicht reguliert sind, werden aber durchgesetzt oder eingefordert. Zum Beispiel, wir hatten wir haben immer noch ein Produkt, das ist das Jod, hat ein Milligramm in flüssiger Form, also in Wasser gelöst, mit einer Pipette und da kommt ein Tropfen aus der Pipette raus, der Tropfen hat ein Milligramm. Und als wir das Produkt damals designt haben, waren wir der Ansicht, sind auch immer noch der Ansicht, dass ein Milligramm eine ganz vernünftige Dosierung darstellt. Jetzt ist es halt so, dass Menschen, die ihr Leben lang kein Jod konsumiert haben, wenn die zum ersten Mal Jod konsumieren, dann kann es zu einer gewissen Reaktion kommen, die aber nicht dauerhaft ist. Und das wurde ein bisschen erforscht in den 60er Jahren, als diese Jodpräventionstabletten rauskamen, wegen atomaren Bedenken, dass die Russen halt irgendwie eine Atombombe zünden oder ein Kernkraftwerk hochgeht und es dann zu einer Jodbelastung mit radioaktivem Jod kommt. Deswegen die Idee, ne, man sättigt die Schilddrüse mit Jod und diese Tabletten, die haben 50 Milligramm. Bei dem Testen von diesen 50 Milligramm Tabletten haben sie festgestellt, okay, die Leute kriegen vielleicht einen Ausschlag oder die Schilddrüse kommt mal kurz durcheinander. Deswegen wurde dann vor Jod gewarnt. Und bis heute ist es eben so, dass das als Argument angeführt wird, dass die Jodprodukte auf einem sehr niedrigen Niveau gehalten werden. Und da haben wir dann als Begründung zurückgegriffen auf Studien, die, wenn man sie dann anschaut, dann geht dann gar nicht um das Thema, dann schaut man in die Quellen, dann findet man wieder eine Studie. Und wenn man so 3-4 Studien zurückspringt in den Quellen, dann landet man bei diesen Studien aus den 60er Jahren, wo es dann eben durch diese hohen Dosierungen und dem totalen Jodmangel, vor allen Dingen in Bayern hatten die Menschen ja sehr häufig einen Kropf durch den Jodmangel, wo es dann zu Reaktionen kam. Und das wird dann als Begründung angeführt in Gutachten. Und diese Gutachten, die werden dann benutzt, um zu einem Rückruf zu kommen. Das heißt, wir mussten das Produkt mit 1 Milligramm am Tag Verzehrempfehlung mussten wir zurückrufen. Und wir haben dann die Verzehrempfehlung geändert. Also wir hatten auch Warnhinweise drauf. Wir hatten auch gesagt, dass Menschen, die noch keinen Jod konsumiert haben, langsam steigern müssen, dass zu einer Reaktion kommen kann und so weiter. Also Menschen auch, die empfindlich reagieren auf Jod oder Probleme mit der Schilddrüse, dass die vorsichtiger dosieren müssen. War alles drauf, interessiert die Behörden nicht. Wir mussten die Verzehrempfehlung ändern. Und da sind wir auch gleich bei einem Punkt. Verzehrempfehlung, das muss auf jedem Nahrungsergänzungsmittel draufstehen. Und das ist so eine Sache, das ist so one size fits all. Also wir als Hersteller müssen uns überlegen, was ist denn jetzt die korrekte Dosierung von einem Produkt, was die Nahrung ergänzen soll. Also das ist an sich ja schon mal, also man merkt, dass es ja nicht so ganz logisch ist, weil viele Stoffe, die als Nenns jetzt erhältlich sind, also Vitamine, Mineralstoffe, die sind ja auch in der Ernährung drin. Und aus bestimmten Gründen können manche Menschen über die Ernährung, über die normale Ernährung, diesen Bedarf nicht decken. Entweder sie haben höheren Bedarf durch eine Erkrankung oder sie können sich nur einseitig ernähren aufgrund von Verdauungsproblemen, nehmen sie manche Sachen nicht auf. Zieh Gründe. Und wir sollen jetzt für alle diese Fälle genau die eine Dosierung angeben, die für jeden richtig ist. Und die Behörden gehen ja davon aus, dass wenn man so die Artikel liest und auch was so durch die Presse suggeriert wird, ist ja, das bringt ja alles nichts, hat überhaupt keine Wirkung. Aber wenn wir ein bisschen mehr reinmachen, dann wird es sofort gefährlich, dann ist es giftig. Und in diesem Zwiespalt versuchen wir, diese Dinge richtig zu machen. Und du kennst auch unsere Produkte. Das Multi ist in vielen Dingen höher dosiert als Mitbewerberprodukte. Weil wir versuchen, das dann so zu machen, wie wir denken, dass es richtig ist und dass wir eben dieses Maß treffen zwischen, dass wir die Menschen nicht vergiften, aber auch, dass man auch mit den Produkten einen Mangel in der relativ kurzen Zeit auch ausgleichen kann, dass man dann auch wirklich den Effekt hat, den man sich von dem Produkt erwünscht und erhofft.
Bei welchen Produkten würdest du denn sagen, oder würdest du die Verzehrempfehlung gerne ändern?
Bei Jod.
Also würdest du gerne bei Jod?
Bei Jod, ja. Also das bei unseren Produkten momentan nicht. Die sind sehr ehrlich und wir haben beim Jod auch den Hinweis mit drauf geschrieben, wir hoffen, dass es ein paar Kunden verstehen, dass es ein gesetzlicher Hinweis ist, also dass wir quasi gezwungen sind, das hier drauf zu schreiben um dazu ein bisschen zum Ausdruck zu bringen, dass es nicht unsere Meinung ist, die da wieder gegeben ist. Bei unseren anderen Produkten ist es tatsächlich so, dass das auch das widerspiegelt, was wir von der Biochemie her, von der Physiologie her und auch von den Rückmeldungen von unseren Therapeuten, mit denen wir vernetzt sind, was wir da zurückbekommen, das ist auch das, was draufsteht. Deswegen hat unser Multi 10.000 Einheiten D3 und auch die anderen Dosierungen, wenn du die vergleichst, dann sind wir dann doch ein bisschen höher, weil wir denken, dass das einfach sinnvoll ist und das noch weit von dem Bereich entfernt ist, den irgendjemand schädigt, inklusive Schwangeren.
Und dann habt ihr ja aber auch Produkte, die erstmal gar nicht als Nahrungsergänzungsmittel gelistet sind, sondern ihr listet die als Mineralienprodukte.
Ja.
Wie habt ihr das dann rechtlich durchgebracht?
Wir haben tatsächlich die schriftliche Erlaubnis, das Lithium genauso zu verkaufen, wie es momentan beworben wird. Wir dürfen über Dinge, die nicht in der Nahrungsergänzungsmittelverordnung beziehungsweise halt im Anhang davon, also die Dinge, die da nicht aufgelistet sind, über die dürfen wir keinerlei gesundheitliche Aussagen machen. Aber es ist ja nicht so, dass Lithium jetzt verboten ist, wie zum Beispiel Kokain. Ja, Kokain ist jeder jegliche Besitz in Deutschland ist verboten. Aber Lithium ist erstmal nicht, als Substanz erstmal nicht verboten in Deutschland. Übrigens war auch, das war auch seltsam, lange Zeit oder ich glaube auch heute noch gehen manche Menschen davon aus, dass Borax verboten sei. Mhm. Das ist nicht verboten. Das ist als Nahrungsergänzungsmittel in der Liste drin. Natriumtetraborat. Und es gibt auch, wenn man auf Amazon schaut, gibt es einen Haufen Produkte mit 3 Milligramm Borax, also Natriumtetraborat, als Präparat. Und das ist vollkommen legal und erlaubt. Also das manchmal sind auch falsche Vorstellungen davon, was erlaubt ist und was verboten ist. Mhm. Aber eben Lithium ist nicht als Nahrungsergänzungsmittel erlaubt. Das darf nicht mit gesundheitlichen Themen in Verbindung gebracht werden. Wir hatten damals, als wir die Firma angefangen hatten, hatten wir dann nochmal Besuch von unserer Behörde hier vor Ort aus Erlangen. Also da kamen dann zwei Herren, ein jüngerer und ein älterer. Es war relativ lustig, weil, also amüsant in dahingehend, dass die Luisa, die dann erstmal über die rechtliche Situation aufgeklärt hat, also denen erstmal einen Vortrag gehalten hat. Man muss dazu wissen, dass Luisa eine Begabung hat, dass sie sich Dinge verdammt gut merken kann. Also was sie einmal gehört oder gelesen und wahrgenommen hat, das kann sie halt auch eins zu eins so wiedergeben. Und was sie denen noch wiedergegeben hat, ist beispielsweise, es gibt keine Begrenzung für Höchstmengen von Vitaminen und Mineralstoffen. Also wir halten uns an alle Gesetze. Also man könnte, wenn man wollte, könnten wir ein Vitamin D mit 50.000 Einheiten rausbringen. Das Problem ist, das heißt nicht, dass man nicht trotzdem verfolgt wird. Also, wir halten uns an alle Gesetze und alle Bestimmungen, an alle rechtlichen Vorgaben. Dennoch kommt dann die Behörde in ihrer unendlichen Weisheit zu dem Schluss, dass dieses Produkt gefährlich sein könnte für Menschen, was dann eventuell zu einem Rückruf oder anderen rechtlichen Problemen führt. Und man hat dann noch immer gleich ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung im Hals. Also ist alles nicht so lustig. Und auch die Kosten für juristische Beistand, also sprich halt Anwälte und so weiter, die sind auch sehr hoch. Es ist auch sehr nervig, wenn man dann ein Produkt eine Zeit lang nicht verkaufen kann, weil man die Verzehrempfehlung ändern muss. Ja, also das ist so die rechtliche Situation. Alles, was nicht in der NMSV steht, darf nicht mit irgendeiner gesundheitlichen Aussage in Verbindung gebracht werden. Also mir sind auch Fälle zum Beispiel von Kollidian Silber bekannt. Wir selber hatten jetzt ja kein Problem, aber da wird halt einmal ein Shop halt mal platt gemacht und mit einer Strafe von ein paar tausend Euro belegt, nur weil er auf, weil halt irgendwie das mit einer gesundheitlichen Aussage in Verbindung gebracht wird. Und da ist es auch egal, ob die Literatur, also die Studien jetzt etwas belegen. Also es ist eine ganz, ganz feine Linie, dass ich Studien zitiere, aber nicht damit irgendwas bewerbe. Also auch ein anderes Beispiel, gerade im Zusammenhang mit Mineralien, wo ich nicht drüber sprechen darf, was zensiert ist. Ich darf nicht darüber sprechen, dass der Mineraliengehalt in Lebensmitteln abgenommen hat. Auch wenn ich die Belege dafür habe. Also auch wenn ich die Studien habe und die Bücher und die Listen, darf ich nicht darüber reden. Also ich darf nicht sagen, dass Kupfer in der Ernährung um 90% abgenommen hat, weil das könnte eine versteckte Werbung sein mit diesem, also in ihrer Welt Behauptung, in meiner Welt belegtem Fakt, dass dadurch ja vielleicht Mangel entstehen könnte. Darf ich nicht drüber reden? Darf ich nicht?
Aber es gibt ja diese Health Claims von der EFSA, die man theoretisch verwenden kann.
Genau, es gibt einen Katalog und das hat der ein oder andere vielleicht auch schon auf einem Produkt gesehen, dass dann Produkte mit gewissen Aussagen beworben werden. Also zum Beispiel Jod trägt zu einer normalen kognitiven Funktion bei, ist erlaubt, darf ich auf ein Jodprodukt draufschreiben? Oder was fällt mir ein?
Vitamin C für das Immunsystem, ist so der
genau,
Klassiker.
Der Klassiker, genau. Ja. Der Originaltext, den man leicht verändern darf, aber der Originaltext ist, wenn ich es richtig im Kopf fasse, Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Also es geht immer nur um die Normalität. Ne? Also es darf nicht heilen oder sonst irgendwas, es darf normal machen. Hier muss man mal wissen, Beispielsweise gibt es Produkte mit OPC, in denen etwas Vitamin C beigemengt ist. Und dann werden diese Health Claims werden aufgelistet mit Kollagenbildung, normale Funktion vom Immunsystem. Die Menge, die dafür erforderlich ist, damit das draufgeschrieben werden kann, sind 50% vom NRV. Das sind diese Nutrition Reference Values, die irgendwie aus der Luft gegriffen mal definiert sind. Dieser Wert, also dieser Referenzwert von Vitamin C sind 80 Milligramm. 80 Milligramm, das geht im Grundrauschen der Ernährung, egal wie man sich ernährt. Also wenn man sich noch so verloren ernährt, alleine dadurch, dass auch in Convenient-Produkten, also in diesen, sage ich mal, den billigsten Tankstellenprodukten, kommt häufig auch Vitamin C als Konservierungsmittel zum Einsatz. Das heißt, ein bisschen Vitamin C bekommt jeder und das liegt über diesen 80 Milligramm. Und das wird als Referenzwert genommen. Und davon 15% mache ich in ein Produkt rein und dann darf ich diese Dinge schreiben. Das ist natürlich völlig absurd, weil 80 Milligramm, mit 80 Milligramm normalisiert man nicht sein Immunsystem. Ja. Also das ist meine Meinung.
Das heißt, viele der Produkte, die man jetzt im Drogeriemarkt findet,
Nicht nur Drogerie, auch Amazon, querbeet. Mhm. Also wenn noch irgendwie ein bisschen Vitamin C mit drin ist, geht auf Amazon, schaut euch die Produkte an, dann ist es oft so, dass diese Menge gerade so reicht, dass die Health Claims genannt werden dürfen. Und alles, was unter ein paar hundert Milligramm ist, ist meiner Ansicht nach, geht es dann nur um die Health Claims und nicht um wirklich eine Wirkung zu erzeugen.
Und also, ich habe persönlich eh das Gefühl, also gerade bei Amazon-Produkten, es sind wahrscheinlich eigentlich alles die gleichen Produkte, die gleichen Rohstoffe von Alibaba bestellt und einfach anders aufbereitet, mit einem schönen Design, schönes Marketing, ein paar Health Claims dazu und ein paar Influencer und dann funktioniert das auch.
Also ich möchte nicht über einzelne Marken, möchte ich natürlich nicht sagen und nicht jetzt über Mitbewerber herziehen, weil es tatsächlich so ist, dass ich auch selber natürlich nicht weiß, was in einem Produkt drin ist. Und es gab ja auch in den letzten Jahren einige Verschiebungen mit Beteiligung von Investoren und so weiter. Ich kann sagen, dass wir sind komplett eigenständig, wir haben keinen Investor. Aber jetzt daraus einen Schluss zu ziehen, dass das Produkt schlecht ist, ist halt auch irgendwie falsch. Ja, was ich beobachte, ist, dass vieles natürlich voneinander kopiert ist. Also ein B-Komplex ähnelt dem anderen fast 1:1. Da geht es halt ein paar Milligramm hoch, ein paar Milligramm runter. Da wird schon sehr viel kopiert und irgendjemand hat halt mal eine Formulierung gemacht. Und wir haben das dann auch, als wir das mit das Multi entwickelt haben, hatten wir sehr viele Gespräche mit Abfüllern. Also Firmen, die Rohstoffe einkaufen und dann entsprechend abpacken, entweder in Kapseln oder eben halt das loses Pulver in Dosen, das sind die sogenannten Abfüller. Da gibt es natürlich ein paar Platzhirsche, mit denen wir auch Kontakt hatten, also ein paar sehr große Abfüller. Und da ist uns aufgefallen, dass es von Usus ist, dass die Spezifikationen von den Rohstoffen nicht an die Kunden geben. Also wir sind ja die, die das Produkt in Verkehr bringen. Also wir definieren das Produkt. Wir stehen als Verantwortliche auf dem Etikett. Und wir kaufen aber dieses abgefüllte Produkt bei dem Abfüller. Also wir selber haben keine Abfüllanlage, wir wollen uns damit nicht belasten. Unsere Kompetenz ist die Definition von Produkten, das Verstehen von den Spezifikationen der Biochemie, der Pharmakologie und der Biologie. Da haben wir unsere Fachleute, aber wir wollen nichts zu tun haben mit Fertigung. Also wir dachten, okay, wir klappern die alle mal ab und reden mit denen und schauen mal, was da so geht. Dann haben wir verstanden, wir bekommen von den meisten sie überhaupt noch nicht mal die Spezifikation. Also auch ich habe mit denen telefoniert und gesagt, der kaufe ich dann die Katze im Sack. Ja, also die geben die Analyse raus. Auch wichtig zu wissen, eine Analyse von einem Rohstoff ist von Seiten vom Hersteller meistens Wirkstoffgehalt, Mikrobiologie und ein paar Schwermetalle, also Quecksilber, Cadmium, Blei. Wenn diese Werte aus dem Ruder laufen, dann stimmt irgendwas grundsätzlich nicht, dann sollte das auch nicht eingesetzt werden. Also selbst bei diesen Analysen geht normalerweise nichts schief. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Vitamin C nehme mal, also als Beispiel. Vitamin C und auch die meisten anderen Vitamine werden durch Fermentation hergestellt. Das kann man sich ungefähr so vorstellen wie eine Brauerei. Man hat einen riesen Bottich und da gärt was vor sich hin und dadurch entstehen die, also mit Mikroorganismen entstehen da die die Vitamine und die werden hinterher aufgereinigt, konzentriert und dann entsprechend in gewisse Form gebracht, entweder eben in MCT flüssig oder als Pulver oder wie auch immer. Und in diesem Prozess, wo soll da auf einmal Blei herkommen?
Ja.
Das ist ein Prozess, der läuft in diesem Bottich jahrelang. Das ist ein eingespieltes Ding. Und es ist auch völlig egal, wo der steht. Ob der in China, in Indien, in Amerika oder in Europa steht, das ist völlig egal. Weil dieser Prozess, der ist halt einmal aufgesetzt und der wird halt dahin gegangen, wo die geringsten Energiekosten sind. Eine Zeit lang ging es um Umweltthemen. Das ist inzwischen heute auch nicht mehr so in China. Die kippen auch nicht mehr alles in die Flüsse. Ist zum Glück ein bisschen besser geworden. Also so in den 80er Jahren, als es so die großen Chemiefirmen alles ausgelagert haben nach China, ging es vor allen Dingen um das Thema, diesen Umweltschutz zu umgehen. Aber das ist heutzutage auch nicht mehr so. Heute geht es vor allen Dingen um Energiekosten, Standortkosten. Aber zurück zu diesen zu den Abfüllern. Also man kriegt keine Informationen, was drin ist. Meistens läuft es so, das haben die uns selber gesagt, dass Marken zu ihnen kommen und sagen zum Beispiel, ja, wir hätten gerne einen B-Komplex. Dann sagen die, okay, wir haben ja dieses Rezept so als Vorschlag, passt es so? Dann sagt dann die Marke, ist noch ein bisschen teuer, kann man noch was am Preis drehen? Dann wird vielleicht halt ein bisschen das B9 noch reduziert und das B12 reduziert, weil das sind die richtig teuren Rohstoffe von den B-Vitaminen. Also B9, B12, da sieht man dann immer, wie gespart wird. Wobei B9 meistens auch eingehalten wird, so mit 400 Mikrogramm. Aber beim B12 sind die Unterschiede sehr groß. Und dann bekommen die dann ihren B-Komplex, aber wissen eigentlich nicht, welche Rohstoffe drin sind. Und wir haben sehr lange gesucht und wir hatten auch schlechte Erfahrungen gemacht mit Abfüllern, die zum Glück nicht beim Kunden gelandet sind, aber es war sehr knapp. Und haben jetzt einen Abfüller gefunden, der die Materie selber kennt, weil er selber jahrelang in China war, da Werke aufgebaut hat. Also er weiß, wo Qualität produziert wird, worauf es ankommt. Er ist selber Chemiker von Haus aus und er ist auch jeden Tag selber in der Produktion und steht selber an der Maschine. Und das ist so ein sehr starkes persönliches Verhältnis. Wir definieren genau die Rohstoffe, die reinkommen, also was bestellt wird. Und er füllt es dann eben für uns ab. Und das ist dann für uns sehr transparent. Ein anderer Abfüller, auch nächste Anekdote, ein kleiner Schwank wieder aus unserer Realität, weil immer so gesagt wird, ja, es gibt ja dieses ISO 9000 und es gibt diese alle möglichen Zertifikate und so. Ein Hersteller mit Zertifikaten und allem hat eine Vorproduktion für uns gemacht und wir haben die analysieren lassen, es hat ein Rohstoff gefehlt. Mhm. Kupfer war gar nicht drin. Aber mit denen kommunizieren, wir haben es analysieren lassen, hier alle Vitamine, Mineralstoffe, das Kupfer ist nicht drin, was ist da los? Ach nee, das kann nicht sein. Und dann haben wir das Mischprotokoll angefordert. Das sah auch sketchy aus. Also im Endeffekt haben sie sich drum umgedrückt, ehrlich zu sagen, scheiße, haben wir vergessen reinzumachen, tut uns leid. Wir fordern, also wir machen die und die Änderungen im Produktionsablauf, keine Ahnung, wir machen Vier-Augen-Prinzip oder wir machen ein doppeltes Protokoll, whatever. Das wäre das Normale gewesen, was ich erwartet hätte, so aus der Industrie. Man macht einen Fehler, man entschuldigt sich, guckt, wie man es löst. Nee, ist leider nicht passiert und die Firma ist ISO zertifiziert. Also diese ganzen Zertifikate, da kann man nichts drauf geben, weil es kommt immer drauf an, wie wird es tatsächlich vor Ort von den Menschen gelebt und nicht, ob das irgendwas auf dem Papier ist geduldig, das ist alles irrelevant.
Ja. Also man kann schon davon ausgehen, dass auf jeden Fall bei vielen Produkten, die man auf dem Markt findet, und ich meine, es gibt ja wirklich tausende Anbieter inzwischen, teilweise Rohstoffe fehlen oder auch die Dosierungen einfach falsch sind. Was aber gar nicht an den Produkten, also an den Herstellern liegt, sondern an den Abfüllern teilweise.
Genau, also wir haben, das Problem ist ein mehrstufiges Problem, wo alles was schieflaufen kann. Ich denke nicht, dass jemand absichtlich jetzt irgendwo etwas nicht reinmacht. Also so zumindest nicht meine Beobachtung. Ich kann es nicht garantieren, aber ich gehe nicht davon aus. Das Problem ist eher, dass das eine Mischung ist aus Nichtwissen und falschen Annahmen und falscher Kommunikation über mehrere Stufen hinweg. Also wir haben im Worst Case haben wir ja zum einen den Hersteller, der irgendwo auf der Welt ist, der macht ein Produkt mit einer Spezifikation, mit einer Analyse und der vertreibt es meistens nicht selber. Also mit manchen Herstellern kriegt man direkten Kontakt, bevorzugen wir natürlich. Aber oft geht es über Großhändler. Es landet diese Spezifikation, landet beim Großhändler und der Großhändler, der bewirbt es dann gegenüber den Abfüllern. Und da auch, und kann ich auch ein Beispiel aus der Praxis erzählen, Magnesiummalat ist ein sehr hochwertiges, sehr hochwertige Magnesiumverbindung. Und wir hatten da überlegt, das ins Multi mit reinzumachen. Das ging dann aus gewissen Gründen, ging das nicht. Das hat immer auch mit Geschmack und dem Ganzen, das muss löslich sein. Und es hat immer ganz viele Faktoren, die in den Multi mit reinspielen. Also wir konnten es nicht verwenden. Aber wir haben es angefragt. Und da sind wir stutzig geworden, dass, also Lisa kam dann irgendwann zu mir rüber und sagt, sag mal, bin ich doof oder guck dir das mal an. Und dann hat sich mir gezeigt, dass bei einem Großhändler Magnesiummalat in verschiedenen Dosierungen angeboten wird. Und es ist ja so, also wenn man ein bisschen Grundkenntnisse von Chemie hat, Magnesiummalat ist eine definierte Verbindung. Das heißt, das Verhältnis von Magnesium zum Rest der Verbindung ist immer konstant. Mhm. Es kann leichte Gewichtsunterschiede bei diesen Verbindungen geben, je nachdem, wie viel Kristallwasser noch drumherum ist. Also es gibt manchmal ein Hydrat, dann wiegt es ein bisschen mehr, aber das sind nicht die riesen Abweichungen. Also man kommt nicht auf einmal von 20% auf 30% oder irgendwie so. Also ich hab da keine Erklärung. Also irgendwas stimmt da nicht. Und dann haben wir nachgebohrt und rausgefunden, das ist nicht tatsächlich das Magnesiummalat, also diese Verbindung, sondern es ist die Vorstufe, Magnesiumoxid gemischt mit Äpfelsäure. Also es ist nicht Magnesiummalat. Es ist de facto kein Magnesiummalat. Aber es wird deklariert und verkauft als Magnesiummalat. So, jetzt haben wir den Abfüller. Da haben wir jetzt vielleicht einen Einkäufer sitzen, der eine Lehre als irgendwie halt ne, in Industriekaufmann gemacht hat. Und der fragt jetzt den Großhändler an und sagt, ich brauche Magnesiummalat. Dann bekommt er das angeboten und da steht Magnesiummalat. Und dann verlässt er sich natürlich darauf, dass das wird schon Magnesiummalat sein. Ist aber nicht. Mhm. Und somit denkt der Abfüller, das kommt dann die Ware, die kommt dann und dann, also ich habe jetzt den Sack nicht gesehen, aber vielleicht steht dann noch Magnesiummalat drauf. Zumindest auf dem Lieferschein wird es draufstehen. Und es wird abgefüllt, landet in der Kapsel, wird damit beworben, landet im Handel, landet beim Kunden und der Kunde wundert sich, dass es sich irgendwie nicht so gut funktioniert wie das andere Magnesiummalat, was er bei einem anderen Anbieter vielleicht gekauft hat. Und so kommen dann auch unterschiedliche Rezensionen und Bewertungen zustande von einem augenscheinlich genau gleichen Produkt. Also auf Amazon sieht es als Beispiel an, dann sieht es dann so aus, das ist Magnesiummalat, das ist auch Magnesiummalat, gleiche Dosierung, muss doch gleich wirken. Irgendwie funktioniert es bei mir, ich habe immer noch meine Wadenkrämpfe. Was läuft da schief? Also die Erklärung ist, irgendwo in der Kette ist was schief gelaufen, aber die Frage ist halt, wem macht man denn jetzt den Vorwurf? Ne? Also wir sehen es halt so, dass wir uns mitverantwortlich sehen, das zu kontrollieren, soweit wir das halt, soweit es möglich wir können. Ob der Hersteller dann wirklich genau das macht, was er sagt in der Spezifikation, ist natürlich auch unheimlich schwierig nachzuprüfen.
Ja. Und es gibt auch keine Behörde, die dann nochmal die Produkte überprüft, wenn sie auf dem Markt sind.
Nein.
Oder?
Der Hersteller ist alleinig dafür verantwortlich, dass die Gesetze und Bestimmungen eingehalten werden. Und nur im Falle, dass jetzt irgendwie eine Beschwerde im Markt auftritt, also dass es auf Deutsch einer den anderen verpfeift oder nachgemessen wird, also was passiert ist, regelmäßig, dass die Behörden in einem gewissen Turnus, und meistens ein Jahr, sich ein Parameter raussuchen, also ein oder zwei Produkte aus dem Sortiment raussuchen und dann ein Rohstoff oder ein Parameter, zum Beispiel kann sein, dass sie die Verkeimung messen. Also je nachdem, was für ein Rohstoff ist die Wahrscheinlichkeit halt hoch, wenn man jetzt ein Naturprodukt hat, ist die Wahrscheinlichkeit halt höher, dass es verkeimt ist, beispielsweise Pilzprodukte. Mhm. Bei uns wurde eben das Jod auch mal kontrolliert von der Dosierung her. Das passiert. Also sie machen regelmäßig Kontrollen von einzelnen Parametern, aber man muss das Produkt nicht zulassen wie ein Arzneimittel. Kosmetik ist ein bisschen anders. Wir haben ja auch Kosmetik, also sprich Zahnpflegeprodukte. Da ist es so, dass man Labortests machen muss, was die Stabilität angeht. Also die Produkte werden beimpft mit Keimen, also mit Bakterien, mit Pilzen, und die dürfen sich nicht vermehren, beziehungsweise müssen sich sogar reduzieren. Der Sinn dahinter ist, dass die Kosmetik nicht vor sich hingammelt, auch wenn die eine längere Zeit in der Feuchtigkeit im Bad rumsteht. Und du kennst auch bestimmt gekaufte Kosmetik, wenn man die, auch wenn man die länger rumstehen lässt, die fängt eigentlich nie an zu schimmeln oder wird irgendwie schlecht. Das wird vorher mit einem Labortest nachgeprüft. Und man muss auch die Sicherheit der Rohstoffe bewerten lassen. Also wird dann ein Sachverständiger, den man teuer bezahlen muss, der schaut sich die Rohstoffe an und bewertet die danach, ob sie sicher sind. Also ja, seiner Meinung nach dann, und dann noch den Vorschriften und ob sie erlaubt sind in den Kosmetiken.
Ich würde gerne mal noch zwei Schritte wieder zurückspringen, auf einen Punkt genauer eingehen, was du gesagt hast, dass es eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielt, ob die Rohstoffe jetzt in Deutsch oder aus Deutschland kommen. Oder ja, mal anders ausgedrückt, ja, häufig wird ja damit geworben, Produkte aus Deutschland, in Deutschland hergestellt.
Ja.
Die Aussagekraft dahinter ist eigentlich gar nicht so stark.
Ja, also was ich da möchte ich auch nochmal ein Stück nach vorne noch zurückgehen und erstmal darüber reden, was bedeutet denn überhaupt Transparenz und Ehrlichkeit? Also was ist damit gemeint? Also täuschen kann man ja nur, wenn man sich nicht der Täuschung bewusst ist. Also täuschen heißt ja, ich weiß eigentlich etwas, aber ich stelle es anders dar, sodass bei dem Empfänger der Nachricht ein anderes Bild im Kopf entsteht und ein anderes Verständnis. Und was ich in der letzten Zeit verstanden habe, ist, es gibt mehrere Aspekte und Ebenen von Transparenz und Ehrlichkeit. Die erste Ebene ist, dass ich in meinen Veröffentlichungen, also auf der Homepage, nichts schreibe, was gelogen ist im juristischen Sinne. Und da wäre zum Beispiel, wenn das Produkt in Deutschland abgefüllt ist, also der letzte Verarbeitungsschritt vom Produkt in Deutschland passiert, dann darf ich sagen, hergestellt in Deutschland. Ist es juristisch richtig, ist fachlich richtig, aber macht es die richtige Vorstellung im Kopf vom Empfänger? Also ich denke halt nicht, weil der Empfänger denkt, das Produkt ist halt komplett, ne, vom Vitamin bis, also vom Rohstoff bis zur Kapsel, die Maschine steht in Deutschland, alles in Deutschland gemacht. So ist es halt leider nicht, ne? Die nächste Ebene wäre, beantworte ich auch die Fragen dazu komplett richtig? Also stelle ich mich FAQs, stelle ich mich Kundenfragen, beantworte ich da alles ganz komplett ehrlich? Und die höchste Stufe ist halt die Transparenz, dass man die Dinge so kommuniziert und sagt, dass man beim Kunden auch das gleiche Bild entsteht, was ich selber habe von dem, was ich tue. Und das ist halt vielleicht ein bisschen schmerzlich oder ein bisschen enttäuschend für manche, wie diese Branche abläuft, aber es geht halt eben nicht besser und es geht nicht anders. Thema Herkunft. Vitamine, also eine relevante Vitaminproduktion in Europa findet nicht mehr statt. Also vor ein paar Jahren wurde das letzte Vitamin C-Werk in Schottland von DSM, glaube ich, die Marke, wurde abgebaut. Und der Weltmarkt von Vitamin C wird von 5 Firmen bestimmt. Das heißt, es ist ein kleines Oligopol und die produzieren praktisch alles Vitamin C. Und die Standorte dafür, die sind aus Kostengründen, also es sind zum Teil auch amerikanische, also weltweit agierende Firmen, amerikanische Firmen und so und Konzerne, die stehen halt einfach in Indien und China, weil es da ein bisschen günstiger ist. Aber das heißt nicht, dass dieser Prozess nicht genauso abläuft wie, also ich meine, ein iPhone kommt aus China. Das ist Hightech. Also die Chinesen sind nicht im Mittelalter. Die können auch gute Sachen. Es kommen aus jedem Land Schrottprodukte und es kommen gute Produkte. Das ist nicht das Kriterium, nach dem man gehen sollte, woher ein Rohstoff kommt.
Ich schätze mal, das gilt jetzt primär für Vitamine und Mineralien, Vitamine, ja. Also mit Pflanzenextrakten und so. Ich persönlich achte ich schon drauf, wo die herkommen.
Bei Pflanzenextrakten, da achten wir auch drauf, beispielsweise bei den Fruchtpulvern, die wir verwenden, dass die aus biologischer Herstellung oder einem gleichwertigen Standard kommen. Da ist aber auch wieder das Thema, wir dürfen es nicht draufschreiben. Ein Produkt, was mit Vitaminen und Mineralstoffen angereichert ist, darf nicht als bio deklariert sein. Okay. Oder Johannisbeerpulver, was im Multi ist, ist aber bio. Wir dürfen so nicht mal in die Zutatenliste schreiben. Also hier sind uns auch ein bisschen die Hände gebunden, die Qualität so zu kommunizieren, wie sie eigentlich ist oder sein sollte. Und das mit den Pflanzenextrakten, ja, das ist auch so, es ist schwierig. Ich denke, da kommt es halt wieder darauf an, dass wirklich geschaut wird, dass die ganzen Pestizide untersucht werden. Also kommt es auf die Untersuchungs-, auf die Analysemethode an. Und ich muss mir halt einen Gedanken darüber machen, was untersuche ich überhaupt? Bei manchen Dingen ist es relativ einfach. Wenn ich jetzt ein Omega-3 aus Fischöl zum Beispiel habe, dann macht Sinn, die Schwermetalle, die Toxine, die normalerweise eben da gefunden werden, die auch alle nachzuprüfen und zu schauen, ob das sauber ist und das entsprechend auch zu veröffentlichen. Wenn ich jetzt aber ein Vitamin habe, wo ich die Spezifikation nicht weiß, dann weiß ich ja gar nicht, nach welchen Reststoffen ich suchen muss oder was eigentlich relevant ist. Das heißt, da gehört sehr viel Fachkenntnis dazu, dann auch beurteilen zu können, nach was ich überhaupt suche. Also ein Beispiel, was durch die Szene gegangen ist. Ein Instagram-Arzt in seiner unendlichen Fantasie hat sich ausgedacht, dass in Kollagen Fluokinolone sein könnten von Antibiotika von Rindern. Und daraufhin hat die Szene, also die Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln, haben angefangen und haben ihre Kollagenpulver untersucht auf Fluokinolone. Also soweit mir bekannt ist, hat keiner was gefunden. Mhm. Weil es macht keinen Sinn, nach Fluokinolonen zu suchen, weil wenn, dann müsste man nach den Abbauprodukten suchen, aber dafür müsste man halt die Biochemie verstehen von Fluokinolonen, weil selbst wenn ein Rind in der Herde tatsächlich krank geworden wäre und ein Antibiotikum bekommen hat, dann ist es ja nicht, also erstmal ist es nicht die ganze Herde. Also wir verwenden ein Grassfed, die stehen draußen und also die ganze Jahr über stehen die draußen auf der Weide. Und da wird Tierarzt eh grundsätzlich vermieden und das ist auch unnötige Kosten, die vermieden wird. Also es ist nicht die Massentierhaltung wie bei den leider, also die ja bei Schweinen leider immer noch gemacht wird, dass die auf engen Raum stehen und dann eben diese Kontaminationsprobleme haben und dann einfach mal so die Antibiotika aus dem Eimer bekommen. Die stehen ja, das sind ja Rinder und das ist sehr selten, dass da mal eins krank wird und in dem Fall wird es natürlich auch behandelt. Aber das baut sich auch wieder ab entsprechend, also das ist dann im Kollagen gar nicht drin und das Kollagen selber ist auch ein Extrakt. Das ist ja nicht das komplette Rind und das ist ja nicht das komplette Gewebe, sondern das ist ein Extrakt von dem Rind. Das heißt, dadurch wird es ja alles, was das Rind konsumiert hat, auch nochmal weiter verdünnt und da sind wir in Dingen, also es wird auf Dinge Wert gelegt oder es wird auf Dinge geschaut in unserer Branche, in unserem Bereich, die völlig, also zum Teil völlig übertrieben und irrational sind. Während dann die Menschen ja auch sich ernähren aus einem Laden, wo sie Lebensmittel kaufen, wo sie keinerlei Informationen darüber haben, wie es hergestellt ist, woher es kommt, wo sie auch darauf vertrauen müssen, also komplett blind darauf vertrauen müssen. Okay, man kann natürlich einen Bioladen kaufen, dann hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit. Da habe ich mich auch mal mit einem Laborchemiker drüber unterhalten. Man kann seine Pestizide durchaus reduzieren um einen erheblichen Anteil und ein Bio-Siegel ist keine Lüge. Das ist auch immer so eine Sache, die ich gern korrigiere. Aber trotzdem weiß man da über diese Herstellung von diesen Lebensmitteln ja gar nichts, konsumiert sie aber bei uns, bei diesen kleinen Kapseln, da soll es dann ultra super rein sein. Also ich natürlich kann ich es auf der einen Seite verstehen, weil man denkt sich, ja, was konsumiere ich jetzt da? Aber es ist halt zum Teil auch wirklich völlig überzogen und es wird nach den falschen Stoffen und nach den falschen Themen gesucht. Also wie ja. Zum Beispiel eben nach Fluokinolonen in Kollagen, nur weil ein Arzt mal diese Fantasie hatte, dass es drin sein könnte. Ja. Und dann wird es von allen nachgemacht.
Oder ein gutes Beispiel ist ja auch, als wir angefangen haben, über Lithium aufzuklären, haben viele Menschen immer gefragt, ist das Produkt auch frei von Schwermetallen. Das hat ja gar kein Zertifikat oder so. Aber wie du schon erklärt hast, gerade so Mineralienprodukte, meine, die werden halt pharmazeutisch hergestellt. Wie, wo, an welcher Stufe soll da was reingelangen hat?
Nein, das ist nicht ganz richtig. Also ich meine, Lithium wird ja abgebaut, es kommt ja aus Seen und wird dann aufgereinigt. Und wenn diese Aufreinigung nur teilweise da ist, nee, das ist, stimmt schon, will schon sagen, dass dann auch Verunreinigungen drin sein könnte. Da kommt es dann drauf an, welche Reinheit von Wirkstoff man kauft. Mhm. Also wir reden hier über das Aquarienprodukt, nicht über, ich muss mich da, muss auch mich vorsichtig ausdrücken, wir reden über ein Aquarienprodukt. Und da gibt es dann verschiedene Qualitäten von technischem Produkt, wo halt Verunreinigungen normal sind, zu reinst. Und wir haben dann auch selber das Produkt dann nochmal analysieren lassen, nach eben den Metallen, die man vermutet, die drin sein können, die ja dann, die schädlich werden für den Körper, sprich Quecksilber, Blei, Cadmium. Davon haben wir genug, davon brauchen wir nicht noch mehr. Also da macht es schon Sinn, auch das zu analysieren, weil es im Endeffekt ein Produkt ist, was aus der Natur kommt, in der Natur abgebaut wird und durch einen Aufreinigungsprozess läuft und den kann man so und so gestalten. Also bei Mineralienprodukten macht es durchaus Sinn. Mhm.
Vielleicht können wir mal noch über ein Thema sprechen, was also auch häufig irgendwie bei Nahrungsergänzungsmitteln genannt wird, und so dieses Thema Zusatzstoffe, Füllstoffe auch in Kapseln. Siehst du das als relevant an überhaupt?
Ja, und es ist auch wieder ein Thema, über das, wo auf die falschen Sachen geschaut wird. Ich muss da ein bisschen ausholen, wie Nahrungsergänzungsmittel hergestellt werden. Pulver, die in Kapseln gebracht werden, das ist ein komplexer Vorgang. Dieses Pulver, es ist egal, welcher Rohstoff es ist, wir können jetzt irgendwo ein beliebiges, wir können jetzt ein Magnesiumprodukt nehmen, wir können sonst irgendwas nehmen, es ist egal. Das Pulver muss erstmal irgendwie durch einen Trichter in diese Maschine reinschüttbar sein, es muss etwas fließen. Das machen manche Rohstoffe nicht. Die sind ein bisschen klebrig, ein bisschen schmierig, die bleiben in der Maschine hängen. Dafür brauchen wir dann Stoffe, die sie fließfähig machen und die auch verhindern, dass die am Stempel, also die Kapsel muss ja befüllt werden, das heißt ein Stempel drückt den Rohstoff in die Kapsel rein und wenn sich an diesem Stempel etwas aufbaut an Material, dann stehen die Dosierungen nicht mehr. Also muss verhindert werden, dass es an dem Stempel kleben bleibt. Das ist ein sogenanntes Trennmittel. Dann braucht man für Kapseln mehrere Stoffe. Man braucht also beispielsweise, ich nehme jetzt mal als Beispiel MSM. MSM ist ja ein kristallines Pulver, kann man in einer Form kaufen, die ungefähr aussieht wie Kristallzucker. Mhm. Und damit das als Pressling zusammenbleibt, da reicht nicht nur Druck, da braucht man mehrere Hilfsstoffe, man braucht ein Bindemittel. Da kann man etwas aus der Pharmazie nehmen, Povidon zum Beispiel, hat in größeren Mengen, möchte ich es nicht unbedingt konsumieren. Man kann aber einfach Stärke nehmen oder andere Stoffe, natürliche Stoffe. Das braucht man erstmal, damit die Kapsel überhaupt zusammenpappt. Sonst fällt es sofort wieder auseinander. Dann braucht man auch wieder ein Sprengmittel, weil das soll sich ja im Magen dann auflösen. Sonst hat man ja nichts vom Wirkstoff, sonst kommt die Kapsel ja unverdaut hinten wieder raus. Und dann, damit das Ganze nicht Leben bleibt an der Maschine, brauchen wir vielleicht auch ein Trennmittel. Seit über 10 Jahren, wie ich mich mit dem Thema beschäftige, ist immer wieder dieses Magnesiumstearat in der Diskussion. Magnesiumstearat ist völlig, völlig unkritisch, völlig irrelevant, weil das in der normalen Ernährung auch vorkommt, auch grammweise, das kommt in tierischer Ernährung vor, das kommt auch in pflanzlichen Ernährung kommt das vor.
Und Magnesiumstearat ist jetzt ein Trennmittel?
Ist ein Trenn- und auch Fließmittel, ja.
Okay. Mhm.
Ja. Und jetzt bewerben das ja manche ihre Produkte und sagen, dass diese Stoffe nicht drin sind. Also die tauchen in der Zutatenliste nicht auf. Und unser Abfüller, das ist ein Lieblingsthema von ihm, der hat sich dann auch gefragt, sag, ich bin doch nicht doof. Also ich fülle genau das gleiche Produkt ab, ich mache genau das gleiche und die behaupten, dass sie es ohne können und es geht einfach nicht. Es funktioniert nicht. Es geht nicht durch die Maschine, durch keine Maschine. Und er ist dann drauf gekommen, dass Großhändler diese Produkte als Premix verkaufen. Das heißt, das ist wie die Keksmischung in der Ritterschokolade. Die Keksmischung wird als Keksmischung deklariert, aber du weißt nicht, was in der Keksmischung drin ist. Da steht nur Keksmischung. Und genauso ist es hier. Das heißt, der Rohstoff kommt schon mit den Hilfsstoffen, die notwendig sind, damit es maschinenverarbeitbar ist. Und da es als Premix kommt, muss es nicht deklariert werden in der Zutatenliste. So funktioniert es mit dem Deklarieren von den Rohstoffen.
Was deklariert ihr die bei euch?
Ja.
Okay. Ja.
Wir haben ein Produkt, was in der Fertigung Magnesiumstearate benötigt. Das ist das PEA, Weihrauch, Kurkuma-Produkt. Eben auch ein Pulver. Und das geht einfach nicht anders durch die Maschine. Allerdings, was deklarieren wir? Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Nicht alle Stoffe, die in Vitaminen drin sind, aber wir achten darauf, was verwendet wird. Also was auch wieder, was man wissen muss. Vitamine werden praktisch immer stabilisiert. Also ein D3, was von einem Hersteller zum Abfüller kommt, das ist ein hochdosiertes D3 in beispielsweise MCT. Und es wird noch stabilisiert. Es gibt so verschiedene Möglichkeiten, etwas zu stabilisieren, also sprich zu konservieren. Man kann einfach ein natürliches Vitamin E nehmen, also gemischte Tocopherole, völlig harmlos. Man kann natürlich aber auch die synthetische Form von Vitamin E nehmen, die wir nicht haben wollen, weil in größeren Mengen krebserregend. Und das kann man natürlich überstreiten, ist dann wirklich im Produkt hinterher eine relevante Menge oder nicht. Aber also irgendwie wirklich will ich es eigentlich nicht drin haben. Und da schauen wir eben drauf, dass die Rohstoffe möglichst sauber sind und frei von so Dingen. Ein typisches Problem ist auch BHT, sehr komplexes Wort. Butylhydroxytoluol ist ein Mittel, was ein flüssiges Produkt zu einem Pulver macht, also ein Trägerstoff. Mhm. Beispielsweise Vitamin E ist ein öliger Stoff, der wird aus Pflanzen gewonnen, aus Sonnenblumen oder aus Soja. Das ist dann so eine Art, ja, ist ein Öl. Und damit das Öl ein Pulver wird, braucht man ja einen Trägerstoff, in dem das getränkt wird praktisch. Der Trägerstoff nimmt das Öl auf und trägt es. Jetzt kann man harmlose Dinge nehmen, wie zum Beispiel Gummi arabicum, ist ein typischer Naturstoff, der als Träger in NEMS verwendet wird, oder eben Butylhydroxytoluol, also BHT. Die Zuhörer können sich mal einen Spaß machen und mal bei Wikipedia dieses Molekül mal nachschauen. Das ist so ein typisches Molekül es war Bayer, entweder Bayer oder BASF, also einer von den ganz Großen von früher. Die haben mal dieses Monstermolekül designt. Und irgendjemand ist auf die Idee gekommen, das als Trägerstoff für Lebensmittel zuzulassen. Das will ich nicht in größeren Mengen konsumieren. Und das vermeiden wir auch, dass das drin ist.
Mhm. Also, aber es ist auch schwer zu sagen, dass
genau, es ist so
kleine Mengen wirklich eine physiologische Auswirkung haben.
Ja, das ist auch wieder der Punkt. Und der Kunde hat tatsächlich auch keine Möglichkeit jetzt bei den Produkten von anderen Herstellern. Also wir verwenden das BHT jetzt nicht in unseren Produkten. Also wir schauen, dass wir Rohstoffe haben, die kein BHT drin haben. Aber andere Produkte von anderen Marken, man hat ja keine Möglichkeit. Also ich habe auch da leider keine Lösung für euch, dass man sagt, okay, nehmt jetzt die Kriterien und dieses Zertifikat und dann ist alles schön. Oder das ist ein Markenhersteller oder schaut, dass es ein deutscher Hersteller ist. Ich weiß nicht, was die machen. Also das ist leider so ein bisschen unbefriedigend, denke ich jetzt auch für. Ich kann nur darstellen, wie die Situation ist. Sie ist unbefriedigend. Trotzdem kaufe ich auch NEMS und benutze auch weiterhin NEMS von anderen Herstellern, weil wir auch nicht alles im Sortiment haben. Ich auch gerne noch mal rumexperimentiere. Ich habe einen sehr großen Mensch haben. Wir sind sehr experimentierfreudig und haben uns durch alles auch schon durchprobiert, was es so im Markt gibt. Auch um Erfahrungen zu sammeln mit anderen Produkten. Und ich rechne auch einfach damit, dass die Mengen auch oft einfach nicht relevant sind, weil sie zu gering sind. Das ist halt unbefriedigend, dass es nicht die beste Qualität ist oder ich es auch nicht weiß, aber es bleibt mir auch nichts anderes übrig. Und es wäre im Endeffekt ist auch so wenn mich jetzt jemand fragt als Laie, was kann ich denn jetzt machen, dann kann ich auch nur sagen, naja, man muss halt schauen, was jetzt von der Physiologie her, also von der Biochemie her Sinn macht bei deinem Problem, Problem zu unterstützen. Und dann musst du einfach, leider ist es halt so, du musst ein Produkt kaufen, ausprobieren und gucken, wie du dich damit fühlst, wie es dir, ob es dir gut tut. Und du kannst natürlich mit dem Hersteller in Kontakt treten und Nachfragen stellen und schauen, wie transparent und offen die sind in der Kommunikation. Da gibt es mit Sicherheit auch große Unterschiede, aber man kann natürlich als Laie gar nicht jetzt die richtigen Fragen stellen, die relevant sind, um die Qualität bis im Detail beurteilen zu können. Mhm. Das ist die Schwierigkeit.
Mich interessiert wie noch eine Frage. Das ist, da denke ich schon die ganze Zeit drüber nach. Wir hatten es am Anfang über diese Positivliste von Nahrungsergänzungsmitteln, die erlaubt sind.
Ja.
Was wären denn so Produkte, die du dir gerne noch auf dieser Verordnung, auf dieser Liste wünschen würdest?
Oh ja, sehr viele. Also unser Thema und ich glaube, wir sind auch die Einzigen, die sich mit dem Thema beschäftigen, ist, dass ich der Ansicht bin, dass wenn man auf das Periodensystem schaut, viel mehr biologische Funktionen in Elementen mit Elementen verknüpft sind, als diese Liste hergibt. Also das, ich meine, Lithium ist ja so ein Thema, was momentan so diskutiert ist, aber da ist noch lange nicht Schluss. Also da haben wir ganz andere Erfahrungen und auch anderes Wissen und auch andere Quellen. Die Forschung zu Mineralien ist in den 60er, 70er Jahren stehen geblieben. Die genauen Gründe wissen wir auch nicht. Aber es ist wie wenn so ein Cut war und alles vergessen wurde, was bis dahin erforscht wurde, bis eben auf die Elemente, die in der Substitution erlaubt sind. Aber das Wissen über diese Elemente, das war viel weiter fortgeschritten. Also die wussten damals in den 60er, 70er Jahren, wussten die viel mehr, als was heute allgemein bekannt ist. Und da sind noch ganz viele Sachen, die Potenzial haben, und entdeckt zu werden. Und das sehen wir uns auch als eine Aufgabe in dem Bereich weiter zu forschen und das soweit es geht zugänglich zu machen.
Mhm. Und um jetzt mal konkret zu bleiben, also was wären das für Elemente?
Ja, zum Beispiel, genau, ein Element, was wir vorhin schon hatten, ja, Strontium.
Mhm.
Strontium ist bekannt, dass es die eine Knochenstabilität eine ganz große Rolle spielt. Es gab es ja auch mal als Medikament, das Strontium Inhalat. Das ist ein Salz des Strontiums. Das hat allerdings starke Nebenwirkungen, war deswegen umstritten und ist inzwischen vom Markt genommen worden. Aber irgendjemand in der Pharma hat ganz genau gewusst, dass Strontium relevant ist für den Knochenstoffwechsel. Und ich habe mal versucht, diese Informationen zu recherchieren an der Uni. Also ich bin an die Uni hier in Erlangen gegangen, habe mir einen Gastausweis für die Bibliothek besorgt und habe die gesamte Literatur, also die Physiologiebücher, das ganze Regal habe ich durchgeforstet und habe versucht zu finden, wird das gelehrt, was der Wirkmechanismus von diesem Strontium-Renalat ist. Ich habe es nicht gefunden. Also es werden gewisse Dinge werden einfach in der Medizin auch gar nicht gelehrt. Beispielsweise auch die ganzen Wirkungen von Vitamin K2 steht nicht in der medizinischen Literatur. Auch wenn man jetzt an die Uni gehen würde, da findet man zwar, dass es Vitamin K2 gibt und dass es vielleicht auch einen leichten Einfluss auf die Koagulation hat. Aber was die Entkalkung von Blutgefäßen angeht, diese Information wird man nicht finden. Also das ganze System leidet darunter, dass Informationen nur begrenzt weitergegeben werden. Also sie sind da, wenn man genau weiß, wenn man sucht, dann findet man sie. Aber sie werden nicht gelehrt und sie sind auch nicht so einfach zu finden. Und das gibt dann, das ist auch im Endeffekt dann, hat es die gleichen Auswirkungen wie die Zensur. Eben auch diese, also was mich natürlich besonders persönlich nervt, ist diese Zensur, die mir auferlegt ist, dass ich über gewisse Dinge nicht mit also nicht bewerben kann. Also wir haben kein Strontium-Produkt drin, deswegen im Sortiment, deswegen kann ich über Strontium reden. Aber über Lithium darf ich im gesundheitlichen Bereich nicht sprechen. Also diese Zensur, das ist eigentlich das, was am meisten den Fortschritt und auch diesen medizinischen Fortschritt, auf dem wir stehen geblieben sind. Also wir sind ja medizinisch eigentlich, also wir sind in einer Sackgasse. Wir haben vor 100 Jahren, also jetzt sind es ungefähr 100 Jahre her, sind wir umgeschwenkt von einer naturbasierten, Pflanzen- und Wirkstoff, also pflanzenwirkstoffenbasierten Medizin hin zu einer Pharma- und also als Basis halt Erdöl-Industrie, die auch viele gute Sachen hervorgebracht hat, keine Frage. Also ich möchte auch nicht auf Penicillin oder ich möchte auch nicht auf Aspirin oder Ibuprofen, also wenn ich Schmerzen habe, dann liebe ich auch, möchte ich auch ein Schmerzmittel haben, wenn ich starke Schmerzen habe, dann, das sind ja alle auch gute Dinge. Aber wir sind da in einer Sackgasse jetzt gelandet. Auch ein kleiner Ausblick in das, was wir so beobachten in dieser Szene. Man hat jetzt einen kleinen Ausflug gemacht, auch in Richtung Biologicals, also mRNA, Antikörper und diese ganzen Geschichten, und hat versucht, da einen Ausflug zu finden, weil der Return on Invest an herkömmlichen Medikamenten, der ist ganz stark gesunken. In der Zukunft werden wir wieder neue Medikamente sehen, eine sehr große Schwemme an Medikamenten sehen, weil mit KI und AI wieder neue Möglichkeiten gefunden werden. Es werden wieder neue Frankenstein-Komplexe aus Metallen zusammen mit irgendwelchen organischen Verbindungen, die die Welt noch nicht gesehen hat. Und das funktioniert immer so, dass es gibt eine Substanz. Also in der Forschung läuft es hinter den Kulissen so ab. Irgendein Chemiker denkt sich eine Substanz aus oder forscht an einer Substanz, die es schon gibt. Beispielsweise Antibiotika, Fluoroquinolone. Dann wird ein bisschen rumgebastelt und vielleicht gibt es ja eine neue Wirkung. Dann kommen die Biologen dazu und die Substanz wird getestet an Zelllinien. Und an der Zelllinie wird vielleicht irgendwas beobachtet, zum Beispiel, oh, es wirkt als Antibiotikum. Toll, super. Und dann marschiert es durch. Ich habe das Gefühl, dass es durchläuft bis zur Zulassung und keiner fragt sich auf diesem ganzen Weg von dem Ursprungsmolekül bis zur Zulassung, ob das sinnvoll ist, was da gemacht wird. Sondern einfach nur, weil es jemand gefunden hat und weil jemand Zweites eine Wirkung gefunden hat, läuft es durch bis zur Zulassung, bis in den Markt. Wie Zulassungen abläufen und wie Studienteilnehmer rausgesucht werden, wie mit Nebenwirkungen umgegangen wird, das ist ja so einigermaßen bekannt. Da brauche ich nicht drüber auslassen. Also die schaffen es dann schon, dass das Medikament dann irgendwie dann zu irgendeinem Verwendungszweck in der Medizin zu bringen. Aber das ist ja eigentlich nicht das, wie das funktionieren sollte. Weil eine andere Beobachtung, die ich auch mache, ist, wenn ich so chemisch vorgehe und eine Wirkung erziele im Körper, dann scheint es irgendwie so ein Gesetz zu sein, dass ich immer noch irgendwas anderes im Körper mit kaputt mache, was ich eigentlich gar nicht mit beeinflussen möchte. Mhm. Und es gibt nur ein paar relativ wenige Substanzen, wo das relativ gering ist, dieses Risiko. Und die sind meistens schon sehr alt. Aber bei den neueren, bei den Sachen, die in den letzten 20, 30 Jahren so erfunden wurden, da scheint es ein Naturgesetz zu sein. Wir schalten sie konzentrieren sich auf einen Stoffwechselweg, der wird abgeschaltet durch eine Substanz. Und hinten wird dann irgendwas noch mit abgerissen vom Stoffwechsel, aber da wird gar nicht hingeschaut. Das ist auch die Denke übrigens in den Universitäten. Ich bin in Vorlesungen drin gesessen, ich habe mir das angeschaut, wie diese Menschen denken, die schauen wirklich genau auf einen Stoffwechsel, die sagen, oh geil, wenn ich diesen Stoffwechsel beeinflusse, dann habe ich meine Krankheit geheilt.
Mhm. Beispiel ist ja Ibuprofen, Klassiker, also ist ja dieses COX-2-Enzym, was also im Endeffekt wird COX-1 und COX-2 durch Ibuprofen beeinflusst. Und jetzt der Schulmediziner würde sich nur dieses zweite Enzym anschauen und sagen, hey cool, das wird runter reduziert, die Schmerzen sind weg, Entzündungen gehen runter, ignoriert aber, dass COX-1 genauso davon betroffen wird und halt dadurch diese Nebenwirkungen mit sich zieht.
Ja.
Wenn man jetzt aber Kurkuma nimmt oder so, sich anschaut als natürliches Schmerzmittel, hat man nur diesen Einfluss auf COX-2.
Genau, und das große Problem ist eben diese Patentiererei. Die Patente führen dazu, dass eben keine Natursubstanzen verwendet werden, auch wenig geforscht wird. Und wenn dann in dem Sinne, ich nehme eine Natursubstanz, schaue mir die an, wie zum Beispiel der Weiderinnenextrakt und verwende das so, dass dann ein Medikament rauskommt, was patentiert ist, also was patentierbar ist. Und damit habe ich auch wieder die Nebenwirkungen meistens erhöht. Also ich habe es die Natur verschlimmbessert, damit ich es patentieren kann, aber ist notwendig, damit das Geld fließt, das große Money fließt. Und diese Patentiererei, das wird richtig groß kommen jetzt in der nächsten Zeit mit ganz vielen Substanzen, mit den Möglichkeiten, die jetzt durch künstliche Intelligenz kommen. Da wird ganz viel passieren in der nächsten Zeit. Also ein Beispiel, an dem ich dieses System kennengelernt habe, zwei Beispiele eigentlich, aber erstmal eins ist eine, Warfarin, diese umgangssprachlich Blutverdünner, der jetzt nicht mehr so oft verschrieben wird, aber vor ein paar Jahren wurde der sehr häufig verschrieben. Der beeinflusst ja den Vitamin K1-Stoffwechsel und greift dadurch in die Koagulation ein. Was keiner bedenkt oder auch kaum jemand weiß, ist, dass es natürlich auch in den Vitamin K2-Stoffwechsel eingreift und den kaputt macht. Und das führt dazu, dass man mit Warfarin reproduzierbar Herzklappen verkalken kann. Und ich hatte in meiner erweiterten Verwandtschaft hatte ich zwei Fälle von Herzklappenproblemen nach ungefähr 10 bis 12 Jahren Warfarin. Also das ist ein produziertes Problem durch dieses Warfarin. Und das ist reversibel, indem man das Warfarin absetzt und viel Vitamin K2 gibt. Also zumindest teilweise ist es reversibel. Da gibt es Studien dazu mit an Mäusen und zum Teil jetzt auch an Menschen. In Holland laufen da Studien.
Und denkst du, das ist der Pharma bewusst?
Natürlich, also, selbstverständlich.
Eine bewusste Täuschung in der Hinsicht.
Das denke ich schon, ja. Also das wird nicht gelehrt, aber dieser, ob es bedacht wird, ist natürlich die Frage, weil viel halt mit Scheuklappen auch läuft. Aber wenn man sie jetzt darauf ansprechen würde und sagen würde, das Warfarin, das beeinflusst doch auch den K2-Stoffwechsel, dann würden sie im Kopf nicken und sagen, ja, wenn er wieder mit dem K2-Stoffwechsel, dann stimmt auch der Kalziumtransport nicht mehr. Und auch dann würden sie mit dem Kopf nicken. Aber die Frage ist natürlich, die berechtigte Frage ist, ob sie das vorwärts schon gedacht haben oder ob sie es nur rückwärts, wenn man es ihnen praktisch vorführt, dass sie es dann verstehen. Also das die Beobachtungen, die machen wir halt auch und die macht auch Luisa bei ihren Kollegen und deswegen hat sie, denke ich, auch mit diesem Fach aufgehört, weil das nicht in verschiedene Richtungen hin und her gedacht wird. Also die Konsequenzen werden nicht durchdacht. Also viele Dinge könnte man eben schon am Anfang beim Experimentieren von Molekülen könnte man sich schon überlegen, ob das eine gute Idee ist oder ob es vielleicht andere Möglichkeiten gibt, zum Ziel zu kommen. Und das wird aber nicht gemacht. Es wird immer in praktischen Einrichtungen, ich habe eine Wirkung, dann wird es von einem Biologen verifiziert, dann also patentiert dann auch, dann laufen die Patientenstudien und jeder in dieser ganzen Kette von vorne bis hinten denkt, dass es eine andere Instanz gibt, die verhindert, dass etwas auf den Markt kommt, was nicht gut ist. Also jeder in dieser Kette vertraut auf eine Kontrolle, die aber gar nicht existiert. Das ist total faszinierend. Also das ist so das Need-to-Know-Prinzip. Jeder ist macht so seine Aufgabe in dieser ganzen Kette. Aber keiner macht sich mal über das Gesamte, oder zumindest kaum jemand macht sich Gedanken darüber, wie es denn in der gesamten Kette dann aussieht, ob das überhaupt insgesamt Sinn macht, das zu tun. Beispielsweise Antidepressive haben eine ganz geringe, also Pharmafirmen tun sich ganz schwer, Antidepressiva nachzuweisen, dass sie eine Wirkung haben gegenüber Placebos. Also die Schwelle, die erreichen die nur, indem die Probanden, zum Beispiel Probanden, Suizidgedanken aussondern. Also wenn ein Proband Suizidgedanken äußert, wird er aus der Studie ausgeschlossen. Ja super, aber das ist ja eine Nebenwirkung. Mit lauter so Tricks wird da gearbeitet, um überhaupt in eine Wirkung reinzukommen. Schlau wäre es ja, sich die ganzen Faktoren anzuschauen, an Vitamine, Mineralstoffe und so weiter und daraus ein Paket zu schnüren, um die ganzen Stoffwechselwege zu stärken und den Menschen zu stabilisieren. Aber das erfordert halt eine ganz andere Herangehensweise und das ist nicht patentierbar. Mhm. Das System ist so aufgesetzt, dass das rauskommt, was eben rauskommt.
Okay. Und jetzt nach deiner Erfahrung, also jetzt wieder auf das Thema Nahrungsergänzung schwenken, hast du das Gefühl, die Pharma zieht da schon so ein bisschen Fäden im Hintergrund und hat einen Einfluss drauf?
Ich kann mir vorstellen, worauf du anspielst, also auf gewisse Übernahmen von Firmen. Ich merke es ehrlich gesagt nicht. Also es liegt vielleicht auch daran, dass wir noch ein bisschen unter Radar sind, weil wir zu klein sind, dass wir jetzt noch nicht so die Probleme haben mit Abmahnungen oder mit Abmahnungen eben aus dem Wettbewerb oder irgendwelchen anderen Tricks. Ich denke, dass ein Teil, das ist nur meine persönliche Meinung, dass eine Teilmotivation ist, einfach diesen Markt auch zu beobachten, weil das Geschäft für Riesenfirmen jetzt nicht so relevant ist. Aber ich denke, dass sie halt einfach auch wissen wollen, was in dem Markt vor sich geht. Und es gibt nichts Besseres, als eben auch eine Firma in dem Bereich zu besitzen, um auch da in dem Markt ein bisschen mitzuspielen, um zu verstehen, wie dieser Markt funktioniert, wie diese Kunden funktionieren. Und ich denke, dass auch viel darum geht, Informationen zu sammeln. Aber jetzt ein Einfluss auf den Markt ist für mich schwer einzuschätzen. Also die EU, wenn man an die Anfänge der EU geht, die ja diese ganzen Regularien rausbringt. Also NEMS-V ist ja nur die lokale, also die deutsche Umsetzung der europäischen Richtlinie. Also letztendlich werden wir regiert oder geregelt, gemaßregelt durch die EU. Nicht gewählt, nicht legitimiert, aber irgendwie halt entstanden. Und wenn man jetzt da in die Geschichte reinschaut, also sich da informieren möchte, der kann mal Matthias Rath anschauen, er hat da ganz interessante Videos zu dem Thema. Die EU ist, die Architekten von der EU kommen aus der Pharmaindustrie. Und jetzt könnte man schon so die eine oder andere Vermutung haben, was die für Ziele dann eben verfolgt haben, warum die in die EU den Codex Alimentarius, also diese Vorschriften, was die Supplementierung angeht, warum die reingebracht wurden. Meiner Meinung nach ist es so, dass wenn du gewisse Stoffe aus der Ernährung rausnimmst oder verarmst und den Zugang zu diesen Stoffen schwieriger machst, dann erzeugst du langfristig planbar, vorhersehbar gewisse Krankheiten.
Und es in könnte, der Theorie.
In der Theorie, genau. Ja. Und zumindest das Ausmaß an Symptomen, beispielsweise, nehmen wir mal zum Beispiel Diabetes. Man kann den Zuckerstoffwechsel beeinflussen mit Chrom, also um jetzt mal ein erlaubtes Element zu nennen. Da sieht man schon, was für einen Einfluss es hat. Das heißt, wenn man jetzt durch die ganze Bevölkerung eine bessere Versorgung mit Chrom hätten, dann wären auch die Auswirkungen von Diabetes schon mal geringer. Also natürlich liegt es immer noch an der Ernährung. Also das ist ein hausgemachtes Problem, also ein selber produziertes Problem. Also Typ 2, ich rede nicht über Typ 1, sondern über die erworbene Insulinresistenz. Das heißt, viel hängt natürlich auch daran am eigenen Lebensstil. Aber trotzdem, wenn andere Elemente, wenn die rausgenommen sind aus diesem ganzen Kreislauf, dann ist völlig klar, dass das Auswirkungen hat auf den Stoffwechsel, wenn man den Stoffwechsel verstanden hat. Also wenn man die Bedeutung der Elemente versteht in ihrer Gesamtheit. Meiner Meinung nach ist es so, und das zeigen auch, wenn man zum Beispiel Enzymdatenbanken sich mal genauer anschaut, dann findet man in den Enzymdatenbanken fast für jedes Element ein Enzym, was dieses Element benutzt. Beispielsweise Aluminium. Es gibt Enzyme, die Aluminium benutzen. Also dann zu behaupten, dass Aluminium ein Gift ist, zumal es in der Ernährung in relevanten, in großen Mengen, also wirklich im Milligrammbereich, wir nehmen täglich einen größeren Milligrammbereich Aluminium auf. Und dann das einfach nur zu denken, dass es grundsätzlich giftig ist, das stimmt was nicht. Also alles, was in der Natur mal da ist, daran ist unser Stoffwechsel ja angepasst. Das Problem ist das Ungleichgewicht, dass ein paar Elemente zu viel sind. Also wir haben garantiert keinen Bleimangel, keinen Quecksilber, also Bleimangel nicht seit den 70er Jahren. Benzin war Blei und deswegen ist sehr viel Blei in die Umwelt gelangt worden mit dem Benzin. Quecksilber ist zu viel in der Umwelt, davon haben wir genug, keine Frage. Und auch bei Cadmium und anderen Elementen ist es auch so. Aber auch das, auch diese Auswirkungen, die wären geringer, wenn das Gleichgewicht mit den anderen Elementen besser passt. Weil chemische Reaktionen sind ja immer eine Frage vom Reaktionsgleichgewicht. Und welches Element jetzt in einem Enzym wirksam ist, als zentrales Element, das hängt ja davon ab, wie das Verhältnis ist zwischen diesem Element und einem anderen Element, was da vielleicht auch reinpasst. Also manche Enzyme funktionieren ja mit verschiedenen Elementen. Und je nachdem, welches Element drin ist, ist ein anderer Stoffwechselweg oder sie sind ausgeschaltet. Das heißt, auf die Harmonisierung der Elemente kommt es an. Also eine was man jetzt als Mensch machen kann, ist, dass man schaut, dass man eine mineraliendichte Ernährung und nicht eben nur Füllstoffe zu sich nimmt. Also nicht diese, oder ein anderes Beispiel, Arsen in Reis wird total verteufelt. Arsen ist ein Spurenelement meiner Meinung nach. Es gibt sehr gute Studien dazu, welche Auswirkungen eine komplett arsenarme Ernährung hat. Also die Organe bilden sich nicht richtig aus. Man hat viele Tierversuche gemacht mit anderen Elementen. Und diese Studien, die gehen immer so aus, dass das Tier nicht vollständig ausbildet. Es gibt Fehlbildungen, die Organe bilden sich nicht richtig aus. Also wir brauchen, meiner Ansicht nach, brauchen wir alle Elemente, aber in der richtigen Dosierung. Und da in der Umwelt manche zu viel sind und manche zu wenig sind, haben wir dann diese Auswirkungen im gesundheitlichen Bereich.
Verstehe.
Als eine der Ursache. Nicht die alleinige, aber als eine Ursache von Erkrankungen. Mhm.
Da könnte man jetzt sehr tief reingehen. Also, aber ich denke, so das große Ganze hast du vermittelt. Und allgemein, glaube ich, dem Zuschauer einfach jetzt mal ein paar interessante Einblicke in die Welt der Industrie, der Nahrungsergänzungsmittelindustrie gegeben. Ich danke dir dafür, Norman.
Sehr gerne. Wir können auch gerne zu einem anderen Zeitpunkt in ein Thema nochmal tiefer einsteigen oder zu einem anderen Thema einen Podcast machen. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, dass etwas Lehrreiches dabei war.
Auf jeden Fall. Dankeschön.
Danke.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Hol dir unter www.schnelleinfachgesund.de noch mehr Gesundheitstipps direkt zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von diesem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein SEG-Team.